von einem jungen Mann erzählen, mit dem habe ich heute Morgen erst gerade telefoniert. Massimo. Massimo, den habe ich auch in der Maßnahme kennengelernt, in Uetikon. Und es war ziemlich ähnlich. Als ich da am Donnerstagabend in seine Zelle kam, da blickte er mich in einer Arroganz an, dass ich wusste, es braucht keine Worte, um mir mitzuteilen, dass ich unerwünscht bin. Es gibt junge Männer, die kommunizieren mit den Blicken. Das gehört auch zum Gefängnis. Im Gefängnis oder in der Maßnahme, da gibt es Sozialpädagogen und Aufseher und Bewegungen oder Drohgebärden werden sanktioniert. Aber Blicke, die Augen, die kann man einsetzen. Die sind messerscharf. Und es ist ganz interessant, es braucht, glaube ich, jahrelange Erfahrung, um zu wissen, wem darf ich wann, wie lange in die Augen schauen, in den Gefängnissen, um nicht von vornherein abgeschnitten zu sein. Ich bin also bei diesem Massimo in der Zelle und seine ganze Körperhaltung, seine Augen kommunizieren mir nicht, dass du bei mir bist, aber das war es dann auch, du darfst dich wieder nicht genauso entfernen. Und das wäre auch nicht, wenn du gehen würdest. Das war eine erste kurze Begegnung, einige wenige Worte, ich habe mich vorgestellt, das rechne ich mir heraus, habe mich vorgestellt und bin dann auch wieder gegangen. Und das war es dann auch für viele Donnerstagabende. Dieser Massimo, was ich nicht wusste zu Beginn, war oder ist immer noch, die Familie kann man nicht wechseln, ist Mitglied einer sizilianischen Mafia-Familie, die im Drogengeschäft ganz groß, ein großes Geschäft macht. Und er hat in sehr jungen Jahren, war er für den Import von Kokain in die Schweiz zuständig. Nicht als Importeur im Sinne, dass er gegangen wäre nach Brasilien und das Kokain oder nach Lateinamerika und das Kokain in die Schweiz importiert hätte. Das lässt man andere Leute machen. Er war mit knapp 20 Jahren zuständig für die Organisation dieses Imports. Das waren kiloweise Drogen, die er importiert hat. Und nur weil er noch im Jugendstrafrecht beurteilt wurde, konnte er eine Maßnahme machen, sonst wäre er jahrelang hinter Gitter. Das war mir klar, das ist eine äußerst harte Persönlichkeit. Und das ist mir dann auch klar, da sind es nicht meine Worte, da sind es nicht meine Argumente, die einen solchen jungen Menschen überzeugen können. Da braucht es ein Wunder. Und es geschah über Monate gar nichts. Dieser Massimo hat mir immer wieder gezeigt und deutlich gemacht, er braucht mich nicht. Er hat mir auch deutlich gemacht, dass er den Laden kontrolliert, nun im Maßnahmezentrum. Und das lässt sich nicht verhindern. Da können alle aufsehen, alle Sozialpädagogen schauen, wie sie wollen. Es gibt diese Hackordnung auch im Maßnahmezentrum und er hat es übernommen. Nun hat er ein Problem. Das macht ihm zu schaffen. Und das gärte so lange in ihm, bis er nicht mehr konnte. Und stellen Sie sich vor, dieser unnahbare, junge, durchtrainierte Gewalttäter kommt auf mich zu und bittet um ein Gespräch. Ich habe schon gedacht, jetzt geschehen Zeichen und Wunder. Nur schon, dass er mit mir spricht. Dann waren wir in dieser Zelle und er erzählt mir, schnell auf den Punkt gekommen, er erzählt mir, wie er Nacht für Nacht Panikattacken erleidet, weil er weiß, weil er spürt, dass in seinem Zimmer eine dunkle Macht ist, die ihn bedroht. Und er sagte, Pfarrer, ich weiß eins, ich spinne nicht. Das musst du mir glauben. Aber verdammt doch mal, da ist was im Zimmer und das macht mir Angst. Und für das bist du zuständig. Da war ich da und er erzählte mir diese Sache und ich sah es ihm an, war wirklich eine Angst Und wir haben darüber gesprochen, über sein Leben. Er war offen, weil er es einfach nicht mehr aushielt, diese Bedrohung, diese Ängste. Er war offen zuzuhören. Und dann kam der Moment, wo ich mich entscheiden musste, was mache ich jetzt? Ich bin ja offensichtlich von ihm gerufen worden, weil ich ihm das Problem lösen soll. Da gibt es was Böses, das hat er mit dem Teufel in Zusammenhang gebracht. Das hat er auch klar gesagt. Und wenn da etwas mit dem Teufel bei ihm passiert, dann braucht es die Kirche. Das ist schön italienisch. Ne? Exorzismus, das war irgendwo noch so im Hinterkopf. Treib mir diesen Geist aus dem Zimmer. Das war seine Erwartung. Und ich hatte den Mut, die Gelegenheit zu packen, beim Job zu packen und habe gesagt, das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann für dich im Namen von Jesus Christus beten. Er war sofort einverstanden. Mach das, Pfarrer, mach das. Mach das. Alles in Ordnung, Hauptsache es hört auf. Und ich habe gebetet, so gut ich das kann. Ich bin nicht ausgebildeter Exorzist, ehrlich gesagt. Ich wusste auch nicht, wie das einordnen, aber ich habe gebetet. Bin rausgegangen und habe mir überlegt, was jetzt passiert in der nächsten Nacht. Entweder top oder flop, oder? Also das war die Erwartung für den nächsten Donnerstag. Und am nächsten Donnerstag kam ich und ich wusste sofort beim ersten Blick, dass es eine Veränderung gegeben hat. Er hat mich angelächelt, er hat mich zur Seite genommen und ich wusste, ich bin jetzt sein bester Kollege. Von der Art und Weise, wie er mich behandelt hat, und er hat gesagt, es ist weg. Es ist weg. Und das war der Öffner, dass ich mit ihm jeden Donnerstag reden konnte. Also er wollte mit mir reden und hat mich auch so etwas wie reserviert ein wenig für ein Gespräch. Und dann haben wir gesprochen, wir haben viel geredet. Ich habe ihm auch das Lukas-Evangelium gegeben. Und das war spannend. Das war wirklich spannend, wie diese, das müssen Sie sich vorstellen, so ein richtig großer Klotz, tätowiert von oben bis unten. Wirklich ein Gesicht wie in einem Film, ein Mafia-Gesicht wie aus einem Film. Und dann kommt dieser junge Mann mit diesem Lukas-Evangelium und er hat es vorgeschrieben. Er hat Fragen und Fragen und 100 Fragen, intelligente Fragen. Wer kiloweise Drogen importieren kann in die Schweiz, der ist nicht dumm. Der hat eine hohe Intelligenz. Und das hat ihm sehr gedient beim Lesen der Bibel. Er hat unheimlich gute Fragen gestellt, das hat ihn hineingezogen. Ich habe ihm das Neue Testament gegeben. Er hat es wirklich durchgeackert, hat darin sich vertieft. Und hat auch gewisse Schritte gemacht. Aber es war halt immer noch, da bin ich in meiner Identität, das ist unsere DNA der Familie, die Kriminalität. Und da ist dieses Evangelium von Jesus Christus. Und das waren zwei Wege, die zwar irgendwo näher kamen, aber identisch konnten sie nicht sein. Er wollte glauben, aber er konnte es nicht wirklich umsetzen. Er hat dann die Maßnahme abgebrochen, kam dann nochmal in Haft. Ich habe den Kontakt verloren, aber er hat ihn wieder gesucht, diesen Kontakt zu mir. Und zwar ist etwas passiert. Er ist also rausgekommen aus dem Gefängnis und hat weiter in seinem Geschäft sich betätigt. Bis an einem Tag etwas passierte, mit dem er nicht gerechnet hat. Er hat nämlich von mir ein Bild bekommen. In einem Gottesdienst, in einem Karfreitagsgottesdienst, im Maßnahmezentrum. Dieses Bild hier. Ich hatte dieses Bild als Kopie erhalten von einem jungen Mann, der eine Drogentherapie hinter sich hatte. Und habe eine Predigt zu diesem Bild gemacht. Das Bild hat ihn sehr beeindruckt, diesen Massimo. Und er hat es immer bei sich gehabt und auch aufgestellt in seinem Zimmer zu Hause. Zu Hause, das meint, er hat damals bei seiner Freundin nachbarhaft gewohnt, mit der er auch ein Kind hatte. Und, aber wie gesagt, sein Alltag war wieder die Delinquenz, war wieder der Drogenhandel. Und mit mir hat er nichts mehr zu tun, nur kam ein Besuch zu dieser Familie. Und zwar eine Frau aus Kanada. Und diese Frau, das war offensichtlich eine sehr gläubige Frau mit einer irgendwie prophetischen Gabe, weil am Tag der Abreise, als sie wieder zurück nach Kanada fliegen wollte, ging sie zur Freundin von Massimo und sagte: Schau, ich habe in Kanada von Gott einen Auftrag erhalten. Ich habe einen Auftrag erhalten, ein Bild, das er mir gezeigt hat, in die Schweiz mitzunehmen, und Gott hat mir gesagt, er würde mir dann zeigen, wem ich dieses Bild geben muss. Und ich glaube, du musst dieses Bild dann deinem Freund geben. Und jetzt wissen Sie, wie es weiterging, die Geschichte. Die Frau ist gegangen und die Freundin hat dem Massimo genau dieses Bild ausgehändigt mit der Geschichte. Und das hat ihn getroffen, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Das Besondere war, dass er von mir nur eine Kopie erhalten hat, weil ich habe das Bild gesucht. Auf dem Internet, überall. Ich habe es nicht gefunden, ich hatte nur diese Kopie. Und diese Frau bringt ihm eine Originalkarte dieses Bildes mit. Und das hat ihn getroffen, mich hat es auch getroffen. Als das geschah, hat er mir telefoniert und hat gesagt: Markus, Pfarrer, ich muss einen Termin haben. Es ist etwas passiert. Gott hat zu mir gesprochen. Es muss etwas geschehen. Und er kam mit dieser Karte zu mir und hat gesagt: Markus, was soll ich machen? Gott hat doch deutlich zu mir gesprochen, ich muss mein Leben ändern, definitiv. Er hat zu mir gesprochen mit dieser Karte und ich kann nicht mehr länger Jesus kreuzigen mit dem, was ich mache, weil das ist die Bedeutung des Bildes, dass es eindrücklich zeigt, wie wir modernen Menschen genauso am Tod von Jesus verantwortlich sind. Ich muss mein Leben ändern. Und er wollte wieder einen neuen Anfang machen. Das spürte ich, formuliere im Konjunktiv. Er wollte. Er hat einen Start gemacht und war nach kürzester Zeit wieder der Versuchung erlegen und hat selbst dann Drogen angebaut und wurde verhaftet. War wieder in Untersuchungshaft. Das wusste ich nicht, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe es erst mitbekommen, als er mir wieder telefonierte und sagte: Markus, ich bin gerade vor einer halben Stunde entlassen worden aus dem Gefängnis, aus der Untersuchungshaft. Ich kann nicht mehr, es ist etwas passiert mit mir, ich muss einen Termin haben bei dir. Er kam wieder vorbei. Und jetzt hören Sie sich diese Geschichte noch an. Er erzählte mir, dass er in der Kaserne, in der Polizeikaserne in Zürich, das ist das schlimmste Gefängnis in der ganzen Schweiz, in der alten Kaserne, unten feucht, dreckig, modrig, wirklich stickig, furchtbar. Er war dort in der Untersuchungshaft und er hat mir erzählt, wie er auf die Knie ging. Und er hat sich bei Gott entschuldigt. Und er hat gesagt: Jesus, ich weiß, ich habe große Scheiße gebaut. Und ich habe nicht gehört, ich habe dir nicht gefolgt und ich habe wieder Fehler gemacht. Es tut mir leid, aber Jesus, ich bitte dich nur um eines. Hol mich aus dieser Untersuchungshaft raus. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Mach das, was da in der Bibel steht. Da hat er nämlich ein neues Testament dabei. Das hat er verlangt in der Kaserne. Mach das, was da dem Paulus passiert ist. Hol mich hier raus. Ich kann nicht mehr, Jesus. Was passiert ist, das ist wirklich unglaublich. Am nächsten Morgen ging die Tür auf, der Aufseher kam rein, Massimo fragte: Was soll das, werde ich verlebt in ein anderes Gefängnis? Und der Aufseher sagte: Nein, packen Sie Ihre Sachen zusammen, Sie sind frei. Packen Sie zusammen, Sie sind frei. Und der Massimo hat gesagt: Das gibt es doch gar nicht, das ist doch nicht möglich. Ich bin doch jetzt in Untersuchungshaft und es ist doch nichts geklärt. Dann sagte der Aufseher: Ja, wenn Sie das sagen, dann schaue ich noch mal nach, ob das wirklich richtig ist. Er hat nachgeschaut, das war richtig. Er spazierte aus diesem Gefängnis heraus und hat als allererstes dem Anwalt telefoniert. Und der Anwalt, der fiel aus allen Wolken und hat gesagt, Massimo, spinnst du, bist du abgehauen? Du musst doch im Knast sein. Und er, nein, ich bin entlassen worden. Und der Anwalt, das gibt's gar nicht, das ist unmöglich. Doch, ich telefoniere ja. Und dann hat er das abgeklärt und es war so. Die Staatsanwältin hat ihn laufen gelassen. Es war so. Und er kam dann zu mir und hat gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt muss etwas ändern. Und es hat sich einiges geändert. Ich kann Ihnen sagen, es ist ein Kampf mit diesem jungen Mann und für diesen jungen Mann. Aber er geht seinen Weg. Er arbeitet hart, er hat eine Lohnveränderung, er muss eine Familie durchbringen, er konnte die letzten 2 Tage nicht einmal seinen Nattel aufladen, weil er kein Geld hatte. Und vor ein paar Jahren hat er mit 10.000, wenn nicht mit 100.000 Franken jongliert. Das ist hart. Und er kommt ab und zu mit mir in eine Kampfklasse oder in ein Gefängnis und erzählt seine Geschichte, weil er entschieden ist, ich will diesen Weg mit Jesus gehen. Es freut mich sehr. Es ist mich sehr, sehr beeindruckend, diesen Weg, dieser Weg, den er da eingeschlagen hat. Aber er ist nicht über den Berg. Es geht weiter.